Dafür, dass ihr ein Sponti-Team seid, habt ihr uns den Herrn nahegebracht. Ich danke euch dafür und ich möchte am Anfang beten. Lieber Herr, ich danke dir für diesen wundervollen Tag, den du gemacht hast, wo du in deiner Schöpfung gesagt hast, das ist der Tag des Herrn. Da sollen wir ausruhen und über dich nachdenken, dir Zeit schenken, mit dir Zeit verbringen und gestärkt werden für das, was vor uns liegt. Ich bitte dich, Herr, dass du deine Gegenwart, die du uns jetzt schon in den letzten Minuten geschenkt hast, dass du sie weiter spürbar hier unter uns lässt, dass du uns anrührst, dass dein Heiliger Geist spricht und dass du mich dafür benutzt, deine Worte zu sprechen. Im Namen Jesu, Amen. Das letzte Mal, dass ich hier oben gestanden habe zu predigen, ist schon so lange her, dass Christina sich nicht mehr daran erinnert. Das ist kein gutes Zeichen, aber die Frage ist ja letztendlich, warum stehe ich überhaupt hier oben? Mein Name ist Frank Nö. Die meisten von euch kennen mich, weil wir seit vielen Jahren hier in dieser Gemeinde sind, weil ich zur Gemeindeleitung gehöre. Aber das alleine ist nicht der Grund, warum ich jetzt hier oben stehe. Wir haben vor ein paar Jahren mehrere Jahre in Peru verbracht. Das wissen auch die meisten von euch. Und vieles, was ich heute erzähle, was in meiner Predigt mir wichtig ist, werdet ihr an Beispielen miterleben nochmal durch die Berufung, warum wir damals nach Peru gegangen sind und warum so eine Berufung eigentlich ein ganzes Leben lang anhält. Der Grund, warum ich hier stehe, ist letztendlich das, was Daniel vor zwei Sonntagen hier oben angesprochen hat. Da hat er den Satz geprägt, Kreuz oder Komfort. Wenn ich mich in meiner Komfortzone bewegen würde, dann stände ich nicht hier oben, obwohl es für mich ganz normal ist, vor Menschen zu reden, aufgrund dessen, was ich beruflich immer wieder tue. Aber wenn ich auf Jesus gucke, dann heißt es auch, dass ich aus meiner Komfortzone rauskomme und dass ich Dinge tue, die ich nicht so gerne tue oder die mich Zeit kosten, scheinbar jedenfalls. Denn es ist ein echtes Privileg, so eine Predigt vorbereiten zu dürfen, weil ich wieder mal gemerkt habe, ich beschäftige mich mit Texten aus der Bibel, mit Hintergrundwissen, was ich sonst gar nicht machen würde. Also eigentlich ist die Predigt ein Geschenk an mich selber, aber ich möchte euch gerne an diesem Geschenk teilhaben lassen und hoffe, dass es euch auch so berührt, wie mich das berührt hat. Der Josua ist ein Mensch im Alten Testament, den man nicht vielleicht unter dem Thema radikale Hingabe so auf dem Schirm haben würde. Aber mir ist bewusst geworden, dass er jemand ist, der mir vorlebt und an dem ich so viel lernen kann, was das denn eigentlich bedeutet, Jesus treu zu folgen. Ich möchte mit euch über den ersten Abschnitt in diesem Buch Josua reden und lese deswegen den Bibeltext gleich vor. Wenn ihr an Josua denkt, dann interessiert mich, könnt ihr einfach mal gerade laut sagen, welcher Bibelvers kommt dem einen oder anderen vielleicht sofort in den Sinn? Wahrscheinlich einer der ermutigsten und bekanntesten Bibelverse, die es so im Alten Testament gibt. Gibt es irgendeinen Vers? Das ist auch ein toller Vers. Prima. Sonst noch einer? Genau. Oder anders übersetzt, sei mutig und stark, ich bin bei dir. Und dieses mutig und stark ist was, was mich heute bewegt. Die Frage denn, war Josua mutig und stark und was heißt es denn eigentlich? Für mutig und stark könnte man verschiedene Bilder finden. Also dieses kleine Mädchen ist für mich extrem mutig. Ich liebe zwar Tiere, auch Großtiere, aber ob ich mich so nah an einen Löwenmutter ranwagen würde, das weiß ich nicht. Dieses Kind ist in der Tat mit Löwen groß geworden und hat, das ist kein gestelltes Bild, und hat mit ihren Eltern in der Wildnis gelebt und solch eine Nähe zu solch riesigen Tieren gepflegt. Mutig und stark könnte auch sowas sein. Vielleicht auch ein bisschen übermütig, wenn man nicht nur auf so einem Seil läuft, sondern das auch noch mit den falschen Schuhen und verbundenen Augen tut. Mutig und stark könnte sowas auch sein. Und man muss sich gut überlegen, ob man diese Herausforderung annimmt. Der Muhammad Ali, der hat mal gesagt, wenn man keine Risiken auf sich nimmt, wird man nichts erreichen. Über ihn werden wir nachher nochmal sprechen, ob sich das so in seinem Leben wirklich ausgezahlt hat. Oder mutig und stark könnte auch so etwas sein. Es gibt einen beeindruckenden Film über einen Extremkletterer, der den größten bekletterbaren Berg in den Vereinigten Staaten, ohne angeseilt zu sein, erklommen hat. Weit über 1000 Höhenmeter, mehrere Stunden unangeseilt an einem Fels, der noch nicht mal irgendwelche Ecken und Kanten hat. Ist das mutig und stark? Lasst uns mal in der Bibel lesen, wo dieser Satz denn da immer wieder erscheint. Und wir lesen das in Josua 1, Vers 1 bis 11. Und dort steht: Nachdem Mose, der Diener des Herrn, gestorben war, sprach der Herr mit Josua. Dieser war ein Mitarbeiter von Mose und ein Sohn Nuns. Mein Diener Mose ist jetzt tot. Nun geh zusammen mit meinem Volk über den Jordan in das Land, das ich den Israeliten gebe. Ich sage dir zu, was ich schon Mose versprochen habe. Wohin ihr auch geht, werdet ihr Land betreten, das ich euch geschenkt habe. Von der Wüste im Süden bis zu den Bergen im Libanon, das ganze Land der Hethiter bis zum Euphrat im Osten und bis zum Mittelmeer im Westen, das soll euer Gebiet sein. Solange du lebst, wird sich niemand gegen dich behaupten können, denn ich will bei dir sein. Wie ich bei Mose war, ich werde dich nie verlassen und dich nie aufgeben. Sei stark und mutig, denn du sollst meinem Volk zu dem Land verhelfen, das ich seinen Vorfahren versprochen habe. Sei stark und mutig, gehorche gewissenhaft den Gesetzen, die dir mein Diener Mose gab. Weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst, denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Ich sage dir, sei mutig und stark, hab keine Angst und verzweifle nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Daraufhin befahl Josua den Anführern Israels, geht durch das Lager und fordert die Leute auf, Proviant vorzubereiten, denn in 3 Tagen werdet ihr den Jordan überqueren, um das Land, das der Herr, euer Gott, euch gibt, in Besitz zu nehmen. Das ist ein starker Text, aber in welchem Zusammenhang steht er denn eigentlich? Warum und wann redet denn Gott eigentlich mit dem Josua? Wir lesen, dass der Josua ein Sohn von Nun war. Nun ja, Nun war keine besondere Persönlichkeit. Er stammte, wenn man sein Ahnenregister anguckte, aus dem Stamm Ephraim. Das ist einer der 3 kleinsten Stämme. Nichts Besonderes. Und er lebte in der Zeit der ägyptischen Sklaverei. Der Josua war ungefähr 40 Jahre alt, als das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist. Er hat miterlebt, wie das in Ägypten war, wie die Menschen unterdrückt wurden. Er hat aber auch erlebt, wie Gott diese Plagen geschickt hat, Wunder getan hat, damit das Volk befreit werden konnte. Er hat erlebt, wie diese Nacht war, wo nur die Kinder Israels beschützt wurden und alle Erstlingssöhne ansonsten in Ägypten gestorben sind. Er hat erlebt, wie das Volk durch das Rote Meer gezogen ist, wie Gott es geteilt hat, wie eine Feuersäule in der Nacht und eine Wolkensäule des Tages da war, um sie zu führen. Und er ist den ganzen Weg durch die Wüste mitgegangen. Das Ganze, das spielt sich so ungefähr 1500 vor Christus ab. Wahrscheinlich hat der Josua dieses Buch selber geschrieben. So ganz genau weiß man das nicht. Aber weil er immer von ich und wir spricht, denkt man, dass er es selber geschrieben hat. Zumindest die weitesten Teile. Wer war denn nun dieser Josua eigentlich? Wir haben gerade gehört, dass der Josua der Sohn eines mehr oder weniger unbedeutenden Menschen war. Aber was führt dazu, dass Gott ihn auswählt, dieses ganze Volk? Man geht davon aus, dass es bis zu 3 Millionen Menschen gewesen sein könnten, selbst wenn es nur Hunderttausende waren. Was macht ihn aus, dass Gott ihn auf einmal beruft, in dieses Land hineinziehen zu sollen und dieses ganze Volk zu führen? Wir lesen nichts in der Bibel davon, dass Josua jetzt besonders intelligent wäre, dass er irgendwelche Kurse gemacht hätte, um ein Heer zu führen, dass er irgendeine Karriereleiter hochgestiegen wäre, dass er studiert hätte oder sonst irgendwas. Das Einzige, was wir lesen, und das ist die erste Begegnung, mit der man mit Josua in der Bibel hat, ist in 2. Mose 17, als quasi wie aus heiterem Himmel Gott selbst den Josua berief, damals gegen die Amalekiter zu kämpfen. Das war die Situation, die einige von euch kennen, wo Mose auf einen Berg stieg, er war auch schon ziemlich alt, und der Aaron und ein zweiter seine Hände stützen mussten. Und immer, wenn er seine Hände runterfallen ließ, dann geriet das Volk Israel in eine schlechte Situation. Und solange er seine Arme heben konnte, hatte das Volk einen Sieg. Und der Josua war der, der damals als Heerführer von Gott benannt wurde, quasi aus dem Nichts. Was sagt Gott da über den Josua? Er sagt über ihn, er ist voll des Geistes Gottes. Die einzige Qualifikation. Das bewegt mich schon mal, dass wir als Menschen, um mit Jesus unterwegs zu sein, um unglaubliche Dinge bewirken zu können, überhaupt nichts können müssen, außer dass wir ganz nah an Jesus dran sind. Wenn wir dann weiterlesen, dann erfahren wir, dass der Josua zu einem engen Vertrauten von dem Mose geworden ist und mit ihm zusammen auf den Berg Sinai oder Berg Horeb gegangen ist, um von Gott die Gesetzestafeln zu erhalten. Josua hat erlebt, dass Gott sich Mose direkt offenbart. Und das hat sicherlich extrem starken Eindruck hinterlassen. In der Folge dann kommen Mose und Josua vom Berg Horeb und sehen, dass das Volk Israel sich ein goldenes Kalb gemacht hatte, weil sie ja nicht mehr wussten, wo ist denn dieser Mose abgeblieben? Gibt es den überhaupt noch? Wer ist denn jetzt unser Anführer? Und an was sollen wir uns denn richten? Josua verehrt nicht dieses goldene Kalb. Er erlebt, dass Mose Gott darum anfleht, das Volk nicht zu vernichten. Und er ist weiter ein treuer Diener von Gott. In der Folge dann ist es soweit. Das Volk Israel darf ins gelobte Land. Noch bevor sie das machen, schickt Gott 12 Leute los, um zu sagen, die sollen mal auskundschaften, wie es denn da in diesem Land, was wir bekommen sollen, denn so wirklich ist. Und der Josua war einer von denen. Sie gingen in das Land und ihr wisst, was passiert ist. 10 kommen zurück und sagen, oh, das ist zwar ein schönes Land, aber da gibt es Menschen, die sind so riesig, vor denen haben wir jetzt schon Angst. Die sind so stark, wir werden untergehen, wir werden dort nicht gewinnen, wir werden das Land nicht einnehmen, wir werden alle vernichtet werden. Und 2 kommen zurück, der Kaleb und der Josua, und sagen, dieses Land ist ein Land, was voll ist von Milch und Honig. Es ist das Land, wo Gott uns hinschicken will. Es ist das Land, wo Gott uns beschenken will. Und lasst uns dorthin gehen. Sie versuchen mit aller Kraft, das Volk zu überreden, aber die hören nicht. Und was passiert dann? Josua und die Tausende von Israeliten dürfen 40 Jahre durch die Wüste gehen. Und wenn man sich das auf dem Bild anguckt, die sind im Kreis gegangen. Immer wieder vorbeigekommen an dem Ort, wo sie die Verheißung Gottes verlassen haben. Und da stelle ich mir vor, wie muss es dem Josua da gegangen sein? War der gefrustet? War der sauer auf diese Leute, die nicht gehört haben? Oder hat er einfach nur gedacht, Gott hat seine Zeit. Wir werden diese 40 Jahre in der Wüste sein, aber irgendwann wird es soweit sein, dass wir in das Land hinein dürfen. Und am Ende dieser 40 Jahre, das spielt sich dann in 4. Mose ab, 4. Mose 27, ernennt Mose Josua offiziell zu seinem Nachfolger. Und diese Berufung wird nochmal bestätigt, etwas später, interessanterweise auch mit diesem Kernsatz, sei mutig und stark, aber das sagt er nicht zu Josua alleine, das sagt Gott zum gesamten Volk Israel, zu allen Kindern Gottes, zu dir und zu mir. Und das ist sozusagen der Start von der Stabübergabe. Das ist der Start von Josua 1, das Ende vom 5. Buch Mose. Man könnte sich jetzt schon mal fragen, warum heißt es eigentlich nicht 6. Buch Mose? Weil eigentlich in diesem Buch Josua sich das vollendet, was die 5 Bücher vorher passiert. Aber mir ist in den Sinn gekommen, an dieser Stelle schlägt Gott nicht ein neues Kapitel auf. Gott schreibt ein neues Buch. Er entscheidet sich, dass sein Volk ab jetzt einen neuen Weg einschlagen wird. Und dieser Weg ist maßgeblich davon abhängig, wie sich Josua verhalten wird. Ich möchte in den folgenden Minuten mit euch darauf eingehen, nachdem wir jetzt so diese groben Rahmenbedingungen verstanden haben, was können wir denn jetzt von Josua lernen? Das erste Wichtige, was ich aus diesem Buch lernen kann, ist Gottes Berufung anzunehmen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du denkst, ich habe noch nie irgendeine Berufung von Gott gehabt, nichts Konkretes. Ist ja ganz einfach für den Josua, da hat Gott direkt gesprochen. Erst durch Mose und spätestens hier in Kapitel 1 von Josua direkt mit Josua. Ich warte einfach ab, so lange, bis Gott einen Zettel vom Himmel schickt, eine Offenbarung schickt, durch einen anderen Menschen spricht oder direkt zu mir spricht. Das kann passieren. Mir ist sowas passiert, aber es ist nicht der Grund, warum ich Jesus nachfolgen möchte oder das schon davor getan habe. Jeder von euch ist mit Gaben beschenkt worden. Jeder von euch ist einzigartig. Bei jedem von euch hat sich Gott was gedacht, etwas in euch hineingelegt. Talente, sei das musikalisch, sei das in der Begegnung mit Menschen, sei das handwerkliche Fähigkeiten, was auch immer. Jeder von euch hat eine Berufung bekommen, Jesus zu folgen mit dem, was er kann und was er ist. Und nichts mehr macht der Josua. Es steht einfach nur über ihn, er ist ein Mann, der voll des Geistes Gottes war. Der wusste, wer er ist vor Gott. Der wusste, wie Jesus ihn sieht. Und der sich hat deswegen gebrauchen lassen. Nicht mehr und nicht weniger. Es gibt viele Beispiele in der Bibel, wo Menschen direkte Ansprache von Gott umgesetzt haben. Ob das hier der Mose ist, der den Josua beruft, ob das Maria ist, der gesagt wird, dass sie schwanger ist und sie sagt, ja, okay. Ob das ein Abraham ist, ein Josef. Es gibt aber auch andere Menschen in der Bibel und vielleicht bist du so jemand. Es gibt einen Gideon. Gott beruft Gideon direkt, sagt ihm, welchen Auftrag er für ihn hat mit dem Volk Israel. Und dann sagt Gideon, ja, ist ja ganz schön und gut, dass du Gott mit mir redest, aber wer kann denn sicher sein, dass du das wirklich bist und dass du das ernst meinst? Also kommt diese Geschichte, wo Gideon ein Vlies auslegt und sagt, okay, ich möchte, dass das Vlies nass ist und alles drumherum trocken, wenn ich morgen früh wach werde. Okay, er kommt aus seinem Zelt, es ist so, wie er es drum gebetet hat. Dann guckt er drauf und denkt sich, na, ob das jetzt wirklich von Gott war, das kann ja mal so passieren, ne? Dass hier was feucht ist und alles ist trocken, machen wir doch die Gegenprobe. Also bitte der Gott nochmal darum, genau den anderen Weg zu gehen und erst dann nimmt er diese Herausforderung an. Ich glaube, dass Gott jeden von uns kennt. Und wenn ich in mein Leben hingucke, bevor wir nach Peru gegangen sind, war ich genauso ein Gideon-Typ. Ich habe Gott immer gesagt, ich bin bereit, in die Mission zu gehen. Ich freue mich darauf. Das ist davon, wovon ich träume, seitdem ich ein Kind bin. Aber das Problem bin nicht ich. Das Problem ist Anja, meine Frau. Die hat da große Schwierigkeiten mit und die möchte gerne lieber hier in Deutschland bleiben, aus verschiedenen Gründen. Die hat Sorge davor und die sagt immer, na, wir gehen nicht nur, weil du den Eindruck hast. Ich habe das Gott so gesagt. Eines Abends ruft mich Anja an, während ich weit weg auf einem Kongress bin und sagt zu mir, Frank, wir haben eine Berufung, wir sollen nach Peru gehen und ich weiß genau, wir sollen das machen. Ich bin nach Hause gekommen und habe gesagt, jetzt bleib mal ganz locker. Ich habe gesagt, nein, sie hat gesagt, Gott hat klar geredet, aus dem Nichts heraus, wir sollen nach Peru gehen. Und ich habe gezweifelt und habe gefragt. Und Gott hat zu mir gesagt, was hast du mir nochmal gesagt? Ich soll Anja sagen, dass sie nach Peru geht, weil du ja sofort gehen würdest. Und dann habe ich gesagt, ja, das konnte ja keiner ahnen. Ich habe gemerkt, mein Herz war noch lange nicht dazu bereit. Und ich habe noch mehr Hinweisschilder gebraucht als Gideon, bis ich endlich bereit war zu gehen, weil ich gemerkt habe, wenn ich diese Berufung nicht annehme, dann verliere ich das, was Gott in mich hineinlegen möchte. Das zweite Wichtige, was mir bewusst geworden ist, dass ich lernen möchte, dass wir lernen müssen, Gottes Verheißungen auch wirklich zu glauben. Wenn wir in unseren Text hineingehen, möchte ich euch an drei Stellen zeigen, welche Verheißung Josua bekommen hat. In Vers 3 steht, wohin ihr auch geht, werdet ihr Land betreten, das ich euch geschenkt habe. Gott verheißt hier, dass Josua eigentlich gar nichts tun muss. Er soll nur gehorsam sein. Er soll einfach gehen und wird sehen, dass Gott sich schon um alles gekümmert hat. Ich erinnere mich sehr gut daran, bevor wir nach Peru gegangen sind, hatten wir sehr, sehr, sehr viele Fragen und auch sehr viele Ängste, gerade was auch unsere Kinder anbetrifft. Und da hat jemand zu mir gesagt, Frank, ich weiß nicht, worum du dir Gedanken machst, aber eins kann ich dir sagen, Jesus ist längst schon da. Ihr macht Vorbereitungen, aber Jesus ist längst schon in diesem kleinen Dorf Kurawasi. Er hat schon längst geguckt, was mit euren Kindern ist, was mit euch ist. Er ist schon längst da. Du brauchst nicht so viel planen und du brauchst erst recht keine Angst zu haben. Jesus ist längst da. Und das ist das, glaube ich, was Josua hier auch so beruhigt hat. Er hat einfach gewusst, Gott hat das vorbereitet. Das ist eine Verheißung, auf der kann ich aufbauen und da kann ich mich drauf verlassen. In Vers 5 steht, solange du lebst, wird sich niemand gegen dich behaupten können. Vor Josua steht eine immense Verantwortung. Er weiß ja, dass dieses Land voller kampfbereiter Menschen ist. Er weiß, dass er eine mehr oder weniger unerfahrene Truppe vor sich hat. Keiner, der damals in das Land gegangen war, außer Kaleb und ihm, lebte noch. Es gab keinen mehr, der irgendeinen Kampf durchgeführt hätte in den letzten Jahren. Und Josua wusste das. Und er wusste, da sind Millionen von Menschen oder Tausende, Frauen, Kinder, Alte, Junge, Unerfahrene, Heißblütige. All die sollte er in dieses Land bringen. Aber Gott sagt zu ihm, mach dir keine Gedanken. Ich verheiße dir, du wirst dich behaupten. Ich kämpfe für dich. Und das gilt genauso für jeden von uns. Wir dürfen wissen, Gott lässt uns nicht alleine, wenn wir uns auf den Weg mit ihm machen. Vielleicht auch mit so krassen Dingen wie das, was jetzt die Christina gerade macht, dass sie ihren Beruf aufgegeben hat, ihre Wohnung gekündigt und jetzt in Jamaika ist, um auf dieses Schiff zu gehen. Gott ist schon längst da und er wird für sie kämpfen. Er wird für dich und er wird für mich kämpfen. Und in Vers 9 steht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Diesen Satz haben wir vielleicht schon oft gehört, von unseren Eltern, von Freunden, von Pastoren. Aber ist uns auch wirklich klar, was das bedeutet? Ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Eigentlich bräuchten wir vor nichts Angst zu haben. Gott ist ja schon da. Gott ist bei mir. Gott sagt zu seinem Wort, ich trage dich dort, wo du nicht mehr selber laufen kannst. Ich habe damit immer wieder zu kämpfen, weil ich denke, ja, wie spürbar ist Gott denn, wenn ich jetzt aus meiner Komfortzone rausgehe? Wenn ich vielleicht bei der Arbeit oder sonst so erzähle, dass ich Jesus nachfolge? Wenn mir Dinge wichtig sind, die andere nicht wichtig sind? Ich werde ein Gespräch nie vergessen, was ich mit Marco Seewald hatte, den viele von euch leider nicht kennen. Ein Bruder von uns, der im Alter von Mitte 40 an einem Hirntumor verstorben ist. Der Marco ist so ein Typ gewesen, 2 Meter groß, breite Schultern, ein Baum von einem Mann und ein Mensch, dessen Herz extremst nah an Jesus war. Der hat mir mal erzählt, er hatte eine Sitzung, er war in einem Vorstand einer großen Bank, aber er war nicht der Vorstandsvorsitzende, da gab es jemanden, der war über ihm. Und dem hat er in freundlichen Tönen die Meinung gesagt, die Wahrheit gesagt, wo es um Unrecht ging. Und dieser andere hat ihm gedroht und hat gesagt, wenn Sie nicht auf meiner Linie bleiben, werde ich dafür sorgen, dass Sie diesen Job nicht mehr lange machen oder am Schreibtisch versauern bis an das Ende Ihrer Tage in dieser Firma. Hat sich Marco vor ihn hingestellt und hat zu ihm gesagt, wenn Gott für mich ist, wer soll dann gegen mich sein? Das sagen Sie mir jetzt mal. Das bewegt mein Herz bis heute und motiviert mich, weil ich immer wieder daran denke, diese Verheißungen, die Gott uns schenkt, glaube ich da wirklich dran? Oder ist das nur so eine Floskel, wenn ich sage, ja, Jesus ist bei mir? Neben Berufung, Annehmung, Verheißungen, Glauben, ist für mich der dritte Punkt: Warten, warten und warten. Verheißungen sind toll, Berufungen sind wunderbar, aber es heißt nicht, dass von jetzt auf gleich auf einmal etwas passiert. Dass mein Zeitplan der gleiche ist wie Gottes Zeitplan. Und wenn wir jetzt den Josua angucken, der musste 40 mal 365,25 Tage warten. Das sind viele, viele tausend Tage, in denen er sich bestimmt immer wieder gefragt hat, rein menschlich, wird es noch mal irgendwas werden damit, dass wir in dieses Land kommen? Wird irgendwann die Berufung, die Gott über Mose, über mich ausgesprochen hat, dass ich sein Nachfolger werde und dass ich dieses Land führen werde, wird das irgendwann mal wahr werden? Und so viel Zeit, gibt genügend Zeit, um zu zweifeln, um sich neue Aufgaben zu suchen. Vielleicht hast du eine Berufung, die hast du aber verloren, weil du dachtest, ja, es passiert ja nichts und dann mache ich einfach was anderes. Das ist nicht zwangsläufig etwas Negatives oder Schlechtes, aber bedeutet, dass es vielleicht ist, dass du in deiner Kindheit, Jugend, junge Erwachsenenzeit oder vor ein paar Jahren eine Berufung bekommen hast, die Gott immer noch ernst meint, aber die du gar nicht mehr siehst, vielleicht dich gar nicht mehr daran erinnerst. Deswegen ist es gut, Dinge aufzuschreiben, Erlebnisse mit Menschen, Begegnungen mit Gott, die wir in der Bibel haben oder wie auch immer. Und vielleicht wartest du ja auch. Dann nutz die Zeit, Zeit mit Jesus zu verbringen, zu wachsen und zu dem zu werden, wie Jesus dich sehen möchte, damit du dann irgendwann deine Berufung umsetzen kannst. Wir sprechen immer wieder in den letzten Wochen darüber, ob uns die Frage bewegt, glaube ich wirklich das, was in der Bibel steht und bin ich bereit, es danach umzusetzen? Das ist der Kernsatz zum Thema radikale Hingabe. Und genau das lesen wir auch hier im Wort Gottes, was Gott zu Josua sagt. Er sagt nämlich in Vers 7 und 8, gehorche gewissenhaft den Gesetzen, die dir mein Diener Mose gab. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Wirst du ihnen Folge leisten, dann wirst du erfolgreich sein. Das Warten ist oft eine Zeit des Ausgerüstetwerdens. Seine Motivationen zu überprüfen und wirklich sich zu fragen, glaube ich das, was da im Wort Gottes steht? Und bin ich dann bereit, das auch umzusetzen am Tag X? Haben wir eine Berufung für irgendeine Sache in der Gemeinde, in der Familie, in die Mission, wie auch immer, dann ist mir bewusst geworden, dass diese Berufung immer wieder Bestätigung haben darf. Stimmt das wirklich, dass das, was Gott zu mir gesagt hat, nicht nur eine Stimme ist, die ich mir eingebildet habe, oder erkenne ich in meinem Leben, dass Gott das auch wirklich so meint? Am Anfang, als wir uns entschieden haben, Gott zu folgen und zu sagen, okay, wenn du uns nach Peru schicken willst, da gibt es 3000 Sachen, die auf dem Weg sind. Und eine Sache davon war eben, dass ich gar nicht gehen wollte. Und dann habe ich gedacht, ich bin wie Gideon und ich bin total schlau. Ich gehe jetzt zu Hilma, weil jemand zu mir sagte, frag, red doch mal mit deinem Pastor darüber. Und Hilma wusste nicht, dass Anja und ich uns jemand mit dem Thema Mission beschäftigt haben. Wir waren nicht im Missionskreis hier oder so, das war einfach kein Thema. Und ich habe gedacht, okay, ich gehe jetzt zu Hilma und sage ihm, Hilma, Anja und ich möchten uns mit Sabine und dir treffen und wir bitten euch, 2 Wochen lang zu beten, dass Gott euch sagt, worum es in diesem Gespräch gehen soll. Und das fand ich schon ziemlich mutig von mir. So. Ich dachte, okay, das kann auch schief gehen. Aber naja, Gott ist Gott. Hilma guckt mich an und sagt, das brauche ich nicht. Und dann habe ich Hilma angeguckt, ein bisschen fragend. Wie, das brauchst du nicht? Das weiß ich schon, sagt er zu mir. Also, in meinem Kopf alles gedreht. Und gesagt, Hilma, warum weißt du das? Worum soll es denn gehen? So, ja, es geht darum, vor einem halben Jahr hat Gott zu mir gesprochen, mir gesagt, dass ihr im nächsten Jahr in ein Missionskrankenhaus gehen werdet und du dich mit der Frage quälst, ob das dran ist oder nicht. Das war krass. Es war super liebevoll von Gott. Und es war für mich die Bestätigung, okay, das ist nicht irgendeine Idee, nicht irgendein Wort, was Anja gehört hatte, was es vielleicht gar nicht gibt. nicht der Wunsch eines Leiters in einem Missionskrankenhaus, der einfach nur Mitarbeiter brauchte, das war Gott selbst. Und wenn ich weitergucke, was alles passiert ist, wie wir finanziert wurden, wie es sich ergeben hat, dass Tino und Julia einfach ein paar Wochen bevor wir geflogen sind, unser Haus gemietet haben, wie sich alles mit der Schule ergeben hat, waren es ganz viele rote Flaggen am Wegesrand, wo wir wussten, okay, es ist alles vorbereitet. Gott hat es gemacht. Wir verstehen, dass das, was er gesagt hat, immer und immer wieder bestätigt wird. Aber schließlich und endlich bedeutet radikale Hingabe auch, A, dass das nicht heißt, dass ab dann das Leben immer rosig ist und man nur noch auf goldenen Wolken schwebt, sondern dass Gott selbst auch immer wieder in Situationen hineinspricht. Wir waren wenige Monate in Peru, als ich den Anruf bekam, dass meine geliebte Mama einen Nierenkrebs hat, der im ganzen Körper schon gestreut hatte. Es hat wenige Wochen gedauert, bis wir gleichzeitig die Info bekamen, dass Anjas jüngster Neffe im Alter von 11 Monaten an Leukämie erkrankt ist. Es hat wenige Tage gebraucht, um zu sehen, dass unsere Kinder schwer leiden, weil sie noch keine Freunde haben, weil sie keine Sprache konnten und weil für sie diese Zeit in Peru eine extreme Last war. Und es hat noch mal ein paar Tage gebraucht, bis mein Schwager mich angerufen hat und gesagt, Frank, es ist Zeit, nach Hause zu kommen. Mami wird nicht länger als ein halbes Jahr leben. Deine Zeit in Peru ist abgelaufen. Du wirst hier gebraucht. Du bist der einzige Sohn. Du gehörst hierher. Und gleichzeitig hatten wir einen extrem intensiven emotionalen Konflikt mit unserem Missionsleiter in Peru. Und was hat Gott gesagt? Gott hat zu uns gesagt, ich kümmere mich um alles. Ihr bleibt hier. Und verlasst euch darauf, dass die Verheißungen, die ich euch gegeben habe, auch die sind, die immer noch bestehen bleiben. Meine Mutter hat noch mehrere Jahre gelebt, nachdem wir nach den Jahren aus Peru zurückgekommen sind. Hannah und Lisa haben gefragt, als wir dann irgendwann entschieden haben, nach Deutschland zurückzugehen, was sollen wir da? Hier ist unser Zuhause. Der kleine Sohn von meinem Schwager und meiner Schwägerin ist bis heute gesund. Und viele andere Dinge. Ich bin zutiefst bewegt, wie ihr das auch merkt, wenn ich darüber nachdenke und habe Sehnsucht danach, genau solche Dinge wiederzuerleben, weil ich gemerkt habe, dass radikale Hingabe bedeutet, eine wahnsinnige Reise mit Jesus zu beginnen, die nicht immer nur von Höhen geprägt ist, aber dass es bedeutet, dass Jesus eben schon längst da ist, dass er mich und uns trägt. Und deswegen möchte ich mehr oder weniger zum Schluss der Predigt auf das zurückkommen, was ich am Anfang mit euch besprochen habe. Was heißt denn nun mutig und stark? Mutig und stark bedeutet, dass ich mich auf Jesus einlasse und ihm vertraue. Ganz vorhin erinnert euch an diese kleine Maus mit dem Helm von Muhammad Ali. Die, die bei uns im Willow-Hauskreis waren, erkennen die Geschichte, die ich jetzt erzähle. Es gibt von Muhammad Ali die Geschichte, dass er in einem Flugzeug gesessen hat. Erster Klasse, auf einem schönen Platz. Der Pilot macht die Anschnallzeichen an, um starten zu können. Muhammad Ali schnallt sich nicht an. Die Stewardess kommt und sagt, Herr Ali, könnten Sie sich bitte anschnallen? Der Kapitän hat das Anschnallzeichen angemacht. Und Muhammad Ali sagt, Superman braucht keinen Anschnallgurt. Guckt ihn die Stewardess an und sagt, Superman braucht auch kein Flugzeug. Das hat nichts mit mutig und stark zu tun, wovon wir sprechen. Das ist Arroganz und Selbstüberschätzung und Selbstherrlichkeit. Mutig und stark bedeutet, wie dieses Kind an der Hand des Vaters zu gehen. Wir waren vor 2 Jahren im Urlaub, haben eine wunderschöne Wanderung in einer Schlucht gemacht, wo es aber einen relativ reißenden Fluss gab. Und an einer Stelle musste man den Fluss überqueren. Da war ein kleines Mädchen, dem das Wasser mindestens bis zur Hüfte ging. Der Vater lief 1 Meter vor ihr. Sie überlegte, gehe ich jetzt mit dem Vater in das Wasser oder nicht. Sie ging 3 Schritte. Und was machte sie? Sie suchte die Hand ihres großen, starken Vaters und ist durch diesen Fluss gegangen, ohne auch nur irgendein Problem zu bekommen. Und mit einer Selbstverständlichkeit und Ruhe, da war nichts von Angst, nichts von, kann ich mich auf ihn verlassen, sondern pures Vertrauen. Und das ist im Wesentlichen das für mich, was mutig und stark bedeutet, dass ich an der Hand meines Vaters Dinge tun kann, die ich alleine nie auf die Reihe kriegen würde. Aber was macht das jetzt mit euch? Denkt ihr, so weit bin ich nicht? Oder so eine Berufung wie Josua, die bekomme ich sowieso nie? Oder die will ich vielleicht gar nicht haben? Ich habe in der Bibellese in den letzten Tagen den Satz gelesen, use it or lose it. Benutze ich das, was Gott mir an Gaben geschenkt hat? Benutze ich das, was Gott in mich hineingelegt hat? Glaube ich an die Verheißungen und an all die Dinge, die Gott in meinem Leben sieht und mit der er die Welt vielleicht ein Stück verändern möchte? Oder vielleicht nur das Leben deiner Kinder, deiner Nachbarn, deiner Arbeitskollegen, dieser Gemeinde, wie auch immer? Oder lebe ich ein Leben, was sich mehr an dem ausrichtet, was mir gerade wichtig ist? Ihr habt alle am Eingang so einen kleinen Leuchtstern bekommen. Dieser kleine Leuchtstern, der soll euch begleiten, die nächsten Stunden, Tage, Wochen. Legt ihn irgendwo in eurem Bett, ihr kennt das. Wenn man tagsüber das Licht drauf fallen lässt und es wird dunkel, leuchtet dieser Stern weiter in der Nacht. Und diese Sterne, die sollen euch daran erinnern, die sollen euch daran erinnern, dass Gott da ist. Und dass es in eurem Leben etwas gibt, was diese Welt zum Leuchten bringen lässt. Was eure Umgebung, diese Gemeinde, diese Stadt, diese Welt zum Leuchten bringt. Und ich möchte euch bitten, darüber nachzudenken. Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann ist vielleicht der erste Schritt zu sagen, ich möchte verstehen, wovon der da eigentlich redet da vorne. Ich möchte verstehen, warum es hier Menschen im Saal gibt, die auf einmal ihr Leben krass ändern und sagen, ich spüre eine Wärme in meinem Herzen, die kannte ich vorher nicht. Ich verstehe, was in der Bibel steht. Ich verstehe, warum Jesus ans Kreuz gegangen ist. Dann komm nachher gerne nach vorne und wir reden drüber. Wenn du jemand bist, der eine Berufung in seinem Herzen trägt, vielleicht Angst davor hat, die auszuleben oder es gar nicht weiß, dann lass uns gemeinsam dafür beten, dass Jesus dir zeigt, was der nächste Schritt ist. Und dass ihr einfach wisst, ihr dürft daran glauben, es gibt eine Verheißung über eurem Leben. Und die heißt, sei mutig und stark und fürchte dich nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir. Amen.